Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger.
Guten Morgen.
Hallo, hallo.
Das finde ja sogar ich krass. Und ich bin wirklich nicht die Fußballauskennerin von uns beiden.
Der FC Bayern München hat Julian Nagelsmann gefeuert, den Trainer. Da sind sich mehrere Medien sicher. Bestätigt hat das von Vereinsseite noch niemand bis jetzt. Aber die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk fassen uns gleich als erstes zusammen, was wir da Stand jetzt wissen und was noch nicht.
Was ich noch nicht weiß, ist, was du dazu sagst.
Ach ja, ich hatte mich irgendwie schon gefreut, dass sie dieses Mal nur Zweiter werden und nicht Deutscher Meister. Aber wenn wirklich Thomas Tuchel kommt, dann steht zu befürchten, dass es die nächste Meisterschaft geben wird.
Vor diesem Bundesliga-freien Wochenende beschäftigen wir uns in Wach und Wichtig dann auch gleich mit dem Volksentscheid Berlin klimaneutral 2030. Wie realistisch ist der umsetzbar? Das fragen wir eine der prominentesten Unterstützerinnen, Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future.
Was dieser Volksentscheid für die Demokratie, aber auch über Berlin hinaus bedeutet, kommentiert dann Hajo Schumacher. Und jetzt aber erstmal alles zu den Breaking News aus München.
Los ging es mit Fabrizio Romano, der internationale Transferexperte, der hatte als erstes darüber berichtet, dass die Bosse vom FC Bayern München darüber diskutieren, ob sie Trainer Julian Nagelsmann feuern. Und dann hat es die Bild in der Nacht als erste, als Push-Nachricht auf unsere Handys geschickt. Nagelsmann ist raus.
Boah, du hast die Push-Nachrichten von der Bild eingestellt?
Die Leute am Nachbartisch hatten.
Der Kicker hat dann direkt bei ihm nachgefragt, der wusste selbst aber noch nichts davon, dass er nicht mehr Bayern-Trainer ist oder Bayern-Trainer sein soll. Aber der Transferexperte Bild und Kicker inzwischen sind sich sicher, dass er tatsächlich Geschichte ist beim FC Bayern und jetzt Thomas Tuchel sofort übernehmen soll von Julian Nagelsmann. Die Details hat Florian Eckel vom Bayerischen Rundfunk für uns. Sportvorstand Salihamidžić hat nach der Niederlage den Spielern Mentalität und Einsatzwillen abgesprochen. Muss der Trainer jetzt den Kopf dafür hinhalten?
Ja, also das ist auch so ein bisschen der Zeitpunkt, der mich stutzig macht und vor allem auch das Wording nach diesem Spiel. Also da haben sie wirklich Nagelsmann aus der Schusslinie genommen und eher den Spielern eine übergebraten. Aber wenn wir mal so ein bisschen zusammenrechnen, zusammenzählen, was sich da so alles summiert hat seit dieser Winterpause, da war dieses Neuer-Streitthema mit der Torwarttrainerentlassung von Tapalovic, Riesenthema, ging auch ein bisschen von Nagelsmann aus. Danach ging es weiter mit Undiszipliniertheiten. Dann kam natürlich auch zu Beginn des Jahres so diese Sieglosserie. Man dachte eigentlich, jetzt mit dem Sieg gegen Paris in der Champions League wäre alles super. Bayern und Nagelsmann, happy life, perfektes Match für immer. Ja, und auf einmal kriselt es jetzt wieder. Also es ist für mich auch ein bisschen überraschend, dass sie jetzt vor allem vor diesem wichtigen Spiel gegen Dortmund direkt nach der Länderspielpause, da geht es ja Erster gegen Zweiter. Ja, und jetzt ist Nagelsmann raus. Also das wundert mich dann doch schon vom Zeitpunkt her.
In der Bundesliga ist Bayern aktuell nur in Anführungszeichen Zweiter. Andererseits wirklich diese herausragende Champions-League-Saison. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, ihn zu entlassen?
Also vom Gefühl hätte ich gesagt, gucken wir uns das mit Leverkusen mal an, was ist passiert die letzten Wochen und reagieren sofort, dann hätten die Bayern jetzt genug Zeit. Jetzt bis Tuchel drin ist, erstmal alles kennengelernt hat, seinen Trainerstab da aufgestellt hat, dann ist Montag, Dienstag, dann kommen die Nationalspieler erst wieder zurück. So, die müssen sich erstmal an den neuen Trainer, an die neue Spielphilosophie gewöhnen und dann steht der deutsche Klassiko an, Samstagabend 18:30 Uhr. Wow, also finde ich ein Wahnsinnsbrett, um jetzt den Trainer zu wechseln. Aber anscheinend haben die Bayern da einen ganz klaren Plan und der heißt ohne Nagelsmann.
Ja, und offensichtlich dann mit Thomas Tuchel, der ja auch in Dortmund Trainer war und würde dann möglicherweise gleich gegen seinen Ex-Club übernehmen. Wäre er der Richtige für den FC Bayern?
Also der ist frei, der hat Erfahrung auf allergrößtem Niveau. Der war bei Borussia Dortmund, der war bei PSG, der hat mit Chelsea die Champions League gewonnen. Ich glaube, von den verfügbaren Trainern, und es gab ja auch schon mal so ein bisschen einen kleinen Flirt mit den Bayern, von denen, die zur Verfügung stehen, ist der mit Abstand die beste Alternative. Mal gucken, ob sie dann jetzt wirklich zusammenkommen.
Florian Eckel vom Bayerischen Rundfunk zur Aufregung um den bayerischen Rekordmeister und jetzt Ex-Trainer Julian Nagelsmann.
Klimahauptstadt Berlin. Das ist das Ziel der Initiatoren des Volksentscheides am Sonntag. Eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner muss dafür stimmen, dass Berlin schon 2030 klimaneutral sein soll. Und zusätzlich gibt es das sogenannte Quorum. Ein Viertel aller Wahlberechtigten muss zustimmen. was rund 608.000 Ja-Stimmen entspricht. Der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers sagte auf Radio 1:
Auch wir raten tatsächlich dazu, Nein zu sagen, aber nicht Nein zum Klimaschutz, nicht Nein dazu, dass Berlin ambitioniertere Klimaziele braucht, dass wir auch deutlich mehr tun müssen dafür, diese Ziele früher zu erreichen, sondern tatsächlich Nein zu diesem Gesetzestext, der tatsächlich zur Folge hätte, dass wir gar nicht wüssten, wie wir ihn bezahlen sollen und dass viele der Maßnahmen, die nötig wären, schon rechtlich gar nicht denkbar sind.
Auch ist völlig unklar, wie diese Lasten überhaupt verteilt werden sollen. Selbst die Grünen haben lange gezögert, den Volksentscheid zu unterstützen.
Darüber reden wir mit Deutschlands bekanntester Klimaschutzaktivistin, mit Luisa Neubauer von Fridays for Future. Mitglied der Grünen ist sie auch. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Klimaneutral in 7 Jahren, also 15 Jahre früher als geplant. Nur sehr wenige Fachleute halten das für realistisch umsetzbar. Haben es die InitiatorInnen des Volksentscheids da ein bisschen übertrieben?
Die einzige Instanz, die es übertreibt, ist die Klimakrise, vor der wir uns schützen müssen. Und am Sonntag haben die Berlinerinnen und Berliner die phänomenale Chance, hier eine richtig klare Ansage zu machen, dass wir hier die Krisen nicht auf uns zurollen lassen, sondern dass wir die Sachen selbst in die Hand nehmen. Und deswegen geht es eben darum, wirklich, dass Menschen am Sonntag dann losziehen und abstimmen. Es gibt die Konzepte, die zeigen, weitgehende Klimaneutralität bis 2030 ist möglich. Das wird richtig aufwendig, das ist richtig ambitioniert, aber das ist auch einfach die Realität der Klimakrise, die von uns verlangt, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Und es mangelt nicht an technologischen Möglichkeiten, sondern es mangelt aktuell allen voran an politischem Willen. Und genau das können wir Sonntag verändern.
Mhm. Die Industrie müsste ja sehr schnell umsteigen, obwohl teilweise die Technik noch gar nicht reif ist. Der Nahverkehr müsste in wirklich wahnsinniger Geschwindigkeit umgebaut und vor allem ausgebaut werden. Mhm. Die Wärmeversorgung müsste völlig neu aufgestellt werden. Es fehlen Fachkräfte, grüner Wasserstoff. Und in Berlin klappt es ja aktuell nicht mal, einen Termin beim Bürgeramt zu bekommen. Warum trauen Sie ausgerechnet dieser Stadt das bis 2030 zu?
Naja, die Städte sind überall gefordert und das Schöne beim Klimaschutz, Sie haben es beschrieben, die allermeisten Maßnahmen würden auch einfach sehr viel Sinn machen, wenn es überhaupt keine Klimakrise gäbe. Es wäre einfach sinnvoll, wenn Berlin energieunabhängig von Autokraten wäre und wenn die Straßen sicher wären für alle, wenn die Schulkinder sich morgens auf dem Weg zur Schule nicht um die riesengroßen Verkehrsmengen Sorgen machen müssen, sondern wenn der Verkehr sicher und geordnet für alle wäre und wenn wir besser für Hitzewellen geschützt werden. Das alles macht doch ohne Klimakrise Sinn. Das ist, wie gesagt, es ist richtig aufwendig, aber wir müssen einmal darüber reden, was denn die Alternative ist. Das Aufwendigste, das Teuerste, das Komplizierteste von allen ist die Klimakrise und das, was sie auch für Städte ganz akut bedeuten würde. Ich meine, wir sind im Jahr 2023, letztes Jahr wurde in Brandenburg Wasser rationiert, Menschen wurden vor Bränden evakuiert. Es ist nicht so, als seien wir irgendwie in so einer Fantasiewelt, in der wir sonst keine Probleme haben, sondern es geht ja ganz konkret darum, dass man hier loslegt und Menschen richtig gut schützt. Und was sollten wir da machen, außer maximale Ambition? Dieses Gesetz sagt ja vor allem, wir wollen alles machen, was geht und wir wollen unsere internationalen Anforderungen einhalten. Dass es jetzt politische Stimmen gibt, die sagen, oh, das ist uns aber ein bisschen zu anstrengend. Ja, natürlich ist das so. Es liegt ja nicht zuletzt, also diese Abstimmung braucht es ja, weil wir bisher ein massives Problem damit hatten, Politik darauf
so zu erhöhen. Es gibt ja aber auch noch wirklich andere Probleme. KritikerInnen sagen, vorgezogene Klimaneutralität kostet Berlin so viel, dass kein Geld mehr für andere Baustellen da ist. Und davon hat die Stadt ja tatsächlich genug. Wohnungsnot, marode Schulen, überforderte Ämter. Wie könnte denn vielleicht ein Kompromiss aussehen, der andere existenzielle Sorgen auch noch mit berücksichtigt?
Ja, also mit dem Gletschern und der Physik können wir auf jeden Fall nicht verhandeln. Das ist die Klimarealität, aber genau darauf folgt ja das Gesetz hin, dass die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, sozial sind, dass sie gerecht sind, dass sie transformativ sind. Es hilft auch, wenn die Häuser besser saniert werden, dass die Heizkosten fallen für alle. Guter Verkehr kommt allen zugute. Wenn der ÖPNV günstiger wird, dann profitieren eben auch alle davon. Das sind ja diese ganzen Maßnahmen, die auch, wie gesagt, ohne Klimakrise sinnvoll wären. Und auch da wieder müssen wir einmal darüber sprechen, was die Alternative ist. Das teuerste von allen, das unbezahlbarste von allen ist die Katastrophe selbst. Wenn immer mehr Hitzewellen, immer mehr Katastrophen auf Städte eindreschen, wenn die Wirtschaft abwandert, weil man merkt, hier gibt es überhaupt keine Planungssicherheit. Das heißt, auch da haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, nein, wir nehmen das Geld in die Hand und wir schützen uns und wir sorgen dafür, dass es eben in den verschiedensten Teilbereichen wirkt. Oder wir müssen immer mehr Milliarden in dieses schwarze Loch namens Klimakrise stecken. Das scheint einfach alles andere als sinnvoll. Und abgesehen davon haben wir auch einfach hier eine Verantwortung, der wir gerecht werden müssen.
Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future vor dem Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral. Dankeschön.
Gerne, gerne.
Morgen Nachmittag ist sie auch beim Klimakonzert am Brandenburger Tor dabei, mit unter anderem Element of Crime, einem Teil der Beatsteaks, dem Pianisten Igor Levit und Annette Louisan.
Beim Klimaschutz muss es schneller gehen. Das ist fast jedem klar. So sehen das auch die meisten Politikerinnen und Politiker im Berliner Abgeordnetenhaus. Aber wie schnell ist die Frage? Der Volksentscheid am Sonntag könnte Fakten schaffen. Bis 2030 müsste Berlin dann klimaneutral werden, wenn er erfolgreich ist. 15 Jahre früher als geplant. So steht's im Berliner Energiewendegesetz. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Thorsten Schneider, sagt, wir haben schon verstanden.
Wir brauchen keinen Druck mehr von der Straße. Mein Eindruck ist, dass hier mindestens 4 Fraktionen diese Aufgabe anzunehmen bereit sind.
KlimaschützerInnen sehen das anders und wollen die Politik mit dem Volksentscheid zum Handeln bewegen.
Eins ist klar. Der Freitagskommentar mit Hajo Schumacher.
Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sind Volksentscheide ein sinnvolles Mittel für direkte Demokratie?
Ja, der Volksentscheid ist ein bisschen so der Snape unter den demokratischen Instrumenten, sehr zweigesichtig. Da ist einmal die Metaebene, die ist total wichtig. Wenn wir alle 5 Jahre nur unsere kleine Wahlstimme abgeben und nicht mal so genau wissen, was wir dafür kriegen, dann teilt so ein Volksentscheid dem politischen Personal ziemlich klar mit, was die Wählenden gerade so finden bei wichtigen Themen. So ein kleiner Arschtritt zwischendurch. Und es ist ja schon sehr eindrucksvoll beim Enteignungsthema gelaufen, hat ja kaum jemand mit den fast 60% gerechnet. Und da sieht man auch die ganzen Vorteile. Wir Bürgerinnen sind gefordert, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dann stellt man fest, oh, ist ja gar kein Sozialismus, die Enteignung, sondern steht im Grundgesetz. Und der Staat enteignet ja auch und so. Die Befürworter stellen fest, wenn wir das jetzt wirklich so richtig meinen, dann haben wir zwar all die Wohnungen und einen Haufen Schulden, aber noch keine Miete gesenkt und keine energetische Sanierung. Was ich damit sagen will, der Volksentscheid führt zu einer Debatte. Ja, da gibt es eine Kommission und dann stellt man fest, ist sogar was möglich. Wir erweitern den diskursiven Raum, wir werden alle ein bisschen schlauer, das ist gut so. Und dann gibt es die Umsetzungsebene, also wie soll das alles gehen? Und da kann man nur sagen, Heidewitzka, gut, dass das nichts geworden ist. Ne, wenn wir tatsächlich auf der Grundlage der Nullzinsphase da irgendwie 10 Milliarden enteignet hätten, war ein klassischer Schönwetterplan, der uns jetzt um die Ohren fliegen würde, so mit Zinssteigerung, Inflation und so weiter. Genauso ist das beim Klimaentscheid. Die Metaebene, allein die Tatsache, dass dieser Volksentscheid stattfindet, hat der Politik schon Beine gemacht und mir zum Beispiel auch. Ne, guckt man vielleicht doch nochmal ins Gesetz, was wollen die Klimaleute, die entlarven dann zum Beispiel diese Politikerlyrik, da steht dann immer drin, Ziele erreichen und die Klimaleute sagen, nee, da muss drin stehen, Verpflichtungen erfüllen. Ist doch richtig. So, und warum beschließen jetzt so SPD und CDU bei ihren Schmuse-Koalitionsgesprächen einen 10 Milliarden Fonds, den darf man getrost Klimawumms nennen, also so was die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr im Bund sind. Ne? Und da merkt man, hey, vorauseilende Panik von Wegner und Giffey, Klimavolksentscheid wirkt. So, und jetzt wieder die konkrete Ebene, oh Gott, oh Gott. Ne? Also schön Wetterplanung noch und nöcher. Wie willst du Berlin in 6 oder 7 Jahren klimaneutral kriegen? Emissionen minus 70% bis 2025 steht da drin. Minus 70%, sehr lustig, wirklich. Das geht, wenn überhaupt, nur mit radikalen Verboten, alle Autos raus, alle Heizungen raus, alle öffentlichen Gebäude energetisch sanieren und zwar gestern. Selbst wenn das Geld da wäre, wer soll das machen? Es fehlen überall die Fachkräfte, geht einfach nicht. Und die Hälfte der Berliner Energie wird importiert, die soll dann auch komplett regenerativ sein. Ja, viel Spaß dabei, die zu besorgen. Also deswegen bin ich auch gar nicht sicher, ob jetzt dieser Klimaentscheid tatsächlich die erforderlichen 600.000 mobilisiert, die ihre Stimme abgeben. Kurzum, das Thema ist richtig, der Spirit ist richtig, der Politik Beine machen zu wollen, ist richtig, nur die Umsetzung, ja, die wird so nicht funktionieren. Insofern gilt gut, dass es Volksentscheide gibt, aber wehe, wenn sie 1:1 Realität werden.
Der Freitagskommentar von Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Dankeschön.
Gerne.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Freitag, der 24. März 2023 und Sheldon Cooper ist auch nicht mehr der Jüngste. Der Mann, der ihn in Big Bang Theory gespielt hat, Jim Parsons, wird heute 50 Jahre alt. Wegen des Riesenerfolgs über 12 Staffeln gehört Parsons zu den bestbezahlten Serienstars weltweit. Und auch ein lustiger Deutscher feiert heute einen runden Geburtstag, der Kabarettist Matthias Richling. Den kennen Sie unter anderem aus der Satire-Sendung Scheibenwischer, der wird heute 70.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Beim EU-Gipfel in Brüssel geht es heute an Tag 2 weiter um das geplante Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor. Noch immer ist da keine Lösung in Sicht. Außerdem spricht EZB-Chefin Lagarde mit den Staats- und Regierungschefinnen und Chefs darüber, wie das Bankensystem in Europa abgesichert werden kann. Währenddessen besucht Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute Nordmazedonien und Georgien, um unter anderem über einen nordmazedonischen EU-Beitritt zu sprechen.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
In Berlin entsteht das bundesweit erste Straßenkinderhaus am Bahnhof Berlin-Lichtenberg. Heute ist Spatenstich. Das Haus soll Butze heißen und sowohl ein offener Treff als auch ein Wohnprojekt für Straßenkinder in Berlin sein. Finanziert wird das 3400 Quadratmeter große Bauprojekt komplett aus Spenden und zwar genau 19 Millionen Euro.
Das ist Berlin.
Die Hauptverhandlungsgruppe bei den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD trifft sich heute zum 5. Mal. Während aus den Treffen in dieser Woche wenig nach außen gedrungen ist, hat sich die Seniorenvereinigung der SPD für die Große Koalition in Berlin ausgesprochen. Die AG 60 Plus ist grundsätzlich dafür, während die Jusos in der Berliner SPD weiter gegen Schwarz-Rot mobil machen.
Ausgezeichnet.
Die Deutsche Filmakademie gibt heute die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis bekannt. Die Filme und SchauspielerInnen sollen per Livestream aus dem Kino International raus vorgestellt werden. Verliehen wird der Filmpreis dann auch in Berlin am 12. Mai.
Das geht gar nicht.
Messer, Reizgas und Schlaggegenstände sind heute und morgen an diversen Berliner Bahnhöfen verboten. Die Bundespolizeidirektion Berlin erlässt über das Wochenende jeweils nachts ein Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen an den Bahnhöfen. Gesundbrunnen, Ostkreuz, Warschauer Straße und Südkreuz. Grund sind die vielen Gewaltdelikte auf Bahnanlagen, die sich seit Jahren auf anhaltend hohem Niveau bewegen.
In den Läden.
Plattenfreitag. In den analogen und digitalen Plattenläden stehen ab heute die neuen Alben von Herbert Grönemeyer, von Depeche Mode, von Lana Del Rey, Kelly, Ellie Goulding, Romano und Nils Frevert. Die wichtigsten Neuerscheinungen bespricht Thorsten Groß heute Abend mit seinen Gästen im Soundcheck, wie jeden Freitag ab 21 Uhr hier auf Radio 1.
So, Julia, die Band, die gibt es jetzt seit 43 Jahren und trotzdem ist immer noch nicht allen so hundertprozentig klar, wie sie denn nun wirklich ausgesprochen wird. Also klar ist, Depeche Mode heißen sie nicht.
Ich hätte jetzt gesagt Depeche Mode mit einer anderen Betonung. Weil es ein französisches Modemagazin auch war, was sie da inspiriert hat.
Ja, das hatte ich nämlich auch angenommen. Also ein bisschen französisch. Man hat uns gesagt, das heißt Depeche Mode. Das wäre richtig. Das
klingt aber auch irgendwie komisch.
Oder habe ich das jetzt übertrieben gesagt? Ich habe dann auch nochmal auf der deutschen, ich sage jetzt mal Depeche Mode.
DM ist die Abkürzung.
DM-Fan-Projektseite geguckt und da steht, die Band wird Depeche Mode, Mode ausgesprochen mit kurzem D und
Sächsisch
langem
auch ein bisschen Mode. Mode.
Fragen wir sie doch einfach selbst.
Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
Depeche Mode. Aber ein kleines I ist auch irgendwie zu erkennen.
Es ging sehr schnell. Also erstens mal, er heißt Dave Garn. Das ist jetzt hiermit auch schon mal bewiesen. Nicht Garhan, wie viele sagen. Garn.
Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
Depeche Mode. So. Haben wir das ein für alle Mal geklärt.
Ich sag jetzt immer DM. Das hier ist einfacher. Das neue Album dieser Band heißt Memento Mori. Und was der Titel bedeutet, auch nach dem Tod von Andy Fletcher, hat unserem Kollegen Olaf Zimmermann exklusiv Martin Gore hier erklärt.
For me, I felt like a lot of the songs really touched on death.
Ich habe schnell gemerkt, dass es auf dem Album oft um den Tod geht, während ich die Songs geschrieben habe. Und bis vor einem Jahr hatte ich von dem Begriff Memento Mori nichts gehört, bis mir ein Freund eine Wikipedia-Seite schickte und ich merkte, wie sehr der Titel zu den Songs passte.
Depeche Mode sind auch in der kommenden Woche Album der Woche hier auf Radio 1 und heute Abend bespricht Thorsten Groß mit seinen Gästen im Soundcheck. Und er hat für uns auch schon mal den Spoiler, wie er es findet.
Überraschenderweise finde ich das neue Depeche Mode Album erstaunlich gut, jedenfalls viel besser als jedes, was sie in den letzten ungefähr 25 Jahren veröffentlicht haben. Ultra war für mich das letzte, was ganz schön war, da waren noch ein paar schöne Sachen drauf. Das letzte wirklich große Album war Songs of Faith and Devotion. Und seitdem hat mir keins mehr so richtig gut gefallen. Es wirkte doch oft sehr routiniert. Und da jetzt spürt man auf jeden Fall wieder eine Dringlichkeit. Und die Weißen werden es mitbekommen haben. Andy Fletcher ist voriges Jahr wohl sehr überraschend verstorben. Fletch war immer dabei und hatte auch einen ganz wichtigen Part in der Band. So ein bisschen als Vermittler zwischen den beiden Stars, wenn man so will. Und ist wirklich sehr überraschend im vorigen Jahr verstorben. Zu dem Zeitpunkt war das Album bereits komponiert. Es gab schon jede Menge Demos. Es war also im Grunde fertig, aber die Produktion selbst im Studio, die hatte noch nicht stattgefunden. Und ich finde, dass man das auch trotzdem hört. Es wurde zwar ein paar Mal jetzt immer wieder betont, dass die Songs vorher schon fertig gewesen seien, aber es gibt ja so nicht nur 50 Ways to Leave Your Lover, sondern auch 50 verschiedene Arten, Songs aufzunehmen. Bei Depeche Mode war das in den letzten 25 Jahren, weil Dave Gahan und Martin Gore sich halt nicht mehr so gut verstanden haben, waren da oft so alle Managementparteien und ganz viele andere Leute bei den Aufnahmen. Jetzt waren sie wirklich nur in einer ganz kleinen Truppe und haben sich auf die Aufnahme konzentriert, wohl mal wieder richtig gut verstanden, auch wie man hört, und haben wohl irgendwie gemerkt, dass es nicht ewig ist und da ist einfach eine Dringlichkeit irgendwie drin. Das merkt man einfach an so eine Hingabe, dass es irgendwie doch ein Requiem auch für Fletcher geworden ist, und das ist dann das Besondere, ja.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Zsa-Zsa Gábor, Schauspielerin. Natürlich muss man die Männer nehmen, wie sie sind. Aber man darf sie nicht so sein lassen.
Ende der Denkpause.
Ach, seien wir mal nicht so streng. Wir lassen jetzt hier alles, wie es ist, und Sie und uns auch, und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Nächste Woche hören Sie dann wieder hier Tom und Marco. Wir sind raus. Tschüss.
Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.